Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke und wir blicken 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda auf die Situation im Land heute.
After of course a long time.
Nach unserer langen Geschichte der Spaltung in Ruanda, wo die Bevölkerung seit der Kolonialzeit entzweit war bis zum Völkermord an den Tutsi, mit seinen Hassreden und den Taten, die aus dem Hass erwachsen sind, war es notwendig, das Land nach seiner Befreiung wieder zu einen.
So Fidel Ndayisaba, Leiter der ruandischen Versöhnungskommission. Aber wie kann Versöhnung oder auch Zusammenleben funktionieren in einem Land, in dem noch vor gar nicht langer Zeit innerhalb von 100 Tagen etwa 1 Million Tutsi und gemäßigte Hutu durch Hutu-Milizen grausamst ermordet wurden? Auslöser für das Massaker war damals der Abschuss eines Flugzeugs, in dem der ruandische Präsident Juvenal Habyarimana ein Hutu saß. Und obwohl bis heute unklar ist, wer die Täter waren, gab man damals den Tutsi die Schuld dafür. Sie wurden zusammengetrieben und brutalst ermordet. Auch in Murambi, einem Ort im Südwesten des Landes. Heute ist hier eine Gedenkstätte, die an die Ermordung von 50.000 Menschen vor Ort erinnert. Deutsche Forensiker sollen den Ruandern jetzt helfen, ihre Gebeine würdevoll zu präservieren und eventuell auch DNA-Proben zu nehmen, um ihre Identität festzustellen. Simone Schlindwein war vor Ort.
Es riecht noch immer nach Verwesung auf dem weitläufigen Gelände mit den Backsteinhäusern, auch 25 Jahre danach. Die Völkermordgedenkstätte Murambi liegt im Südwesten Ruandas, hoch oben auf einem Hügel. Rundherum erstrecken sich weitere Hügel, die meisten bepflanzt mit Mais und Bohnen. Ein paar Lehmhütten klammern sich an den Hang. Die Gegend wirkt friedlich.
Das ist die Völkermordgedenkstätte von Murambi. Das Gebäude war zur Zeit des Genozids gerade noch im Bau. Es sollte eine technische Sekundarschule werden, ein Internat. Doch stattdessen wurde es ein Schlachthaus. Rund 50.000 Menschen von der Ethnie der Tutsi wurden hier ermordet. Sie waren von lokalen Politikern und Militärs zusammengetrieben worden.
Stanley Mugabirigira ist der Gedenkstättenführer von Murambi. Er steht auf der Treppe des Hauptgebäudes, begrüßt Besucher. In diesen Tagen, rund um den 25. Jahrestag, sind es besonders viele. Fast täglich kommen Ruander, aber auch ausländische Touristen nach Murambi. Mugabirigira erzählt ihnen die Geschichte des Ortes.
Local authorities and the military officers in this region forced them to come here.
Die lokalen Politiker und Militärs haben die Tutsi hierher gebracht und ihnen Schutz versprochen. Aber das war ein Trick. Sie wollten alle am selben Ort umbringen. Sie haben diesen Ort strategisch ausgewählt. Dieser Hügel hier ist umringt von anderen Hügeln, die alle höher sind. Es gab also keine Chance für die Opfer, ungesehen zu flüchten. Die lokalen Führer haben dann die Wasserversorgung abgeschnitten, um die Opfer zu erschöpfen. Am 21. April, morgens um 3 Uhr, bis zur Mittagszeit, wurden die Menschen letztlich getötet. Von 50.000 Menschen überlebten nur 34.
Hinter ihm, im großen Speisesaal der Schule, ist ein Museum eingerichtet. Fotos hängen an der Wand von den Opfern, von den Bauarbeiten an der Schule, von lokalen Politikern und Militäroffizieren, die das Massaker geplant und befohlen haben.
3 a.m. to noon, about 8 hours.
Das Massaker begann früh am Morgen gegen 3 Uhr und dauerte bis Mittag. Man muss sich das bewusst machen, wie viele Menschen nötig sind, um in nur 8 Stunden 50.000 Menschen zu töten, wie viele Waffen nötig sind. Am 22. April haben sie dann Schaufelbagger hierher gebracht, um Massengräber auszuheben und die Leichen darin zu verscharren. Sie wollten der internationalen Gemeinschaft weismachen, dass hier nichts geschehen sei.
Mugabirigira spielt aus einem alten Radiogerät eine Ansprache vor, die Ruandas führender Historiker Leon Mugesera 1990 im Radio gehalten hatte. Eine Hassrede gegen die Tutsi, voll von Ideologie und Propaganda, die den Hutu über Jahrzehnte eingebläut wurde. Die Beschimpfung und Entmenschlichung der Tutsi als Kakerlaken und Ungeziefer. Die Nachrede, sie seien eingewandert und gar keine richtigen Ruander. Systematisch gesäter Hass und ein wesentlicher Grund, warum es im April 1994 überall landesweit zu Massakern kam, in welchen Menschen ihre Nachbarn mit dem üblichen Gartengerät, der Machete, umbrachten. Jenseits des Hauptgebäudes reihen sich Baracken aus Backstein. Die ehemaligen Klassenzimmer und Schlafsäle sind heute Teil eines Dokumentationszentrums. Für die Ruander ist Murambi nicht nur eine Gedenkstätte, sondern ein Tatort. Alle Gegenstände, die vor Ort gefunden wurden, werden hier von Ruandas Behörden archiviert. Als Beweismittel wie bei einem kriminalistischen Verfahren. Als Nachlass für die zukünftigen Generationen. Immerhin, es ist das größte Verbrechen der jüngeren afrikanischen Geschichte. Über 1 Million Menschen, mehrheitlich von der Ethnie der Tutsi, wurden in nur 100 Tagen ermordet. Um dieses Massenverbrechen für immer nachweisen zu können, wurden in Murambi auch die Leichen aus den Massengräbern exhumiert und aufgebahrt.
So, before arrive there, you have to be comfortable and strong. This is the shortest part with mummified bodies.
Man muss sich nun vorbereiten und stark sein für einen sehr schrecklichen Anblick. Wir haben die mumifizierten Leichen so aufbewahrt, wie sie da lagen. Ich möchte es nur sagen, bevor wir dort ankommen.
It is better to inform you before arrive there.
Mugabari Gira geht auf ein längliches Gebäude zu. Die Türen sind ausgehängt, der süßlich-faulige Geruch, der über dem ganzen Gelände liegt, wird stärker, nimmt einem fast den Atem.
Die Körper wurden durch Kalk mumifiziert. Sie haben noch immer dieselbe Körperhaltung wie sie, in der sie damals umgebracht und verscharrt wurden. An der Position ihrer Beine kann man hier zum Beispiel erkennen, dass die Frau vergewaltigt wurde, bevor sie mit der Machete ermordet wurde. Dieser Mann hier, der den Arm hochstreckt, der wollte sich sicher vor den Machetenhieben schützen. Doch es hat nichts genützt. Wir haben hier über 1000 Mumien wie diese. Sie sind eindeutige Beweismittel für den Völkermord und was den Tutsi 1994 angetan wurde.
Doch die Mumien zerfallen stetig. Das feuchte Klima, Insekten, Staub und Licht zersetzen sie. In Sachen Konservierung hat Ruanda nun Deutschland um Amtshilfe gebeten. Gemeinsam mit dem Rechtsmedizinischen Institut in Hamburg-Eppendorf und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege sollen die Mumien jetzt konserviert werden. So Jean Damasen Gassanabo von Ruandas Völkermordkommission, die für die Gedenkstätten zuständig ist.
In Murambi, we have about 800 bodies you can see when you visit.
In Murambi sind in den Klassenzimmern rund 800 Leichen aufgebahrt. Doch die Frage ist, was wir nun damit machen. Wir müssen sie chemisch behandeln. Die Idee ist, wir werden 20 Leichen in Glassärgen präservieren, darunter 9 Kinder. Sie sollen darin 50, ein oder gar 200 Jahre liegen. Doch wie machen wir das technisch? Dabei helfen uns die Deutschen. Sie haben das Wissen und bilden unsere Leute aus. Was mit den anderen Mumien geschieht, darüber diskutieren wir gerade mit den Überlebenden.
But of course we collaborate together with survivors.
Im Rahmen dieser Debatte kam auch die Frage nach einer möglichen genetischen DNA-Analyse der Mumien auf, damit Verwandte ihre eigene DNA mit Proben der Leichen abgleichen können. Denn die meisten Ruander wissen nicht, wo ihre Angehörigen bestattet sind.
Our priority today is the preservation of the bodies in good conditions.
Unsere Priorität ist im Moment die Konservierung der Leichen. Wir haben so viele Beweisgegenstände, wir haben Schriftdokumente auf Papier, Kleidung, Schuhe, Tatwaffen. All das müssen wir erst einmal gut haltbar machen. Dann in der Zukunft spielen wir mit der Überlegung der DNA-Analyse. Doch dafür brauchen wir finanzielle Mittel und auch das Wissen.
Das forensische Labor in Ruandas Hauptstadt Kigali wurde erst im vergangenen Jahr eingeweiht. Noch immer ist es nicht fertig eingerichtet. 75 Wissenschaftler und Polizisten arbeiten hier. 10 davon wurden in Deutschland ausgebildet, auch in DNA-Analysen. Rechtsmediziner Higero Valenz zieht einen sterilen Kittel an. Im neu eingerichteten DNA-Labor ist dies Vorschrift. Die Forensiker sollen hier eine nationale DNA-Datenbank aufbauen.
Momentan machen wir nur DNA-Analysen von Kriminellen. Doch wir richten gerade in unserem Institut eine neue Abteilung ein, die dann für die DNA-Analysen der Leichen aus den Massengräbern zuständig ist. Wir arbeiten derzeit an einem Gesetz für eine DNA-Datenbank, in der wir diese Daten speichern. Darin wird auch stehen, wie wir die DNA schützen, die Privatrechte wahren. Das ist wichtig.
Noch immer werden in Ruanda jedes Jahr neue Massengräber entdeckt, auch 25 Jahre später noch. Für die Überlebenden von 1994 sei eine DNA-Analyse der Leichen wichtig, um herauszufinden, wo die Angehörigen beerdigt sind, sagt Gedenkstättenführer Mugabari Gira.
Wenn in unserer Kultur jemand stirbt, dann beerdigen wir diese Person. Doch nach dem Völkermord hatten wir keine Expertise, wie man mit Massengräbern umgeht. Dieses Wissen haben wir uns erst jetzt angeeignet. Doch es ist wichtig zu wissen, wo sie bestattet sind. Auch ich habe meine Eltern nach dem Völkermord beerdigt und habe sie 2011 exhumieren und sie in der Gedenkstätte beisetzen lassen. Das war wichtig zu wissen, dass sie dort beerdigt sind, wo ich hingehen kann und an sie denken kann. In einigen Jahren wird mein Kind fragen, wo seine Großeltern bestattet sind. Wenn es alt genug ist, kann ich meinem Sohn erzählen, was passiert ist.
Das eine ist das Wissen um die Umstände und den Ort des Todes von nahestehenden Menschen. Das andere ist die Frage, wie man weiterlebt mit diesem Wissen, wenn man Tür an Tür mit den Tätern und ihren Angehörigen lebt. Zwar hat man in Ruanda versucht, die Täter zu bestrafen. Es gab das Internationale Tribunal für Ruanda. In den Dörfern wurde versucht, in traditionellen Gerichten den sogenannten Gachakas recht zu sprechen. Allerdings wurde auch immer kritisiert, dass das nicht wirklich zur Versöhnung der Volksgruppen beigetragen hätte. Auf ihrer Reise nach Ruanda hat unsere Korrespondentin Linda Staude daher Projekte besucht, die eine andere Art des Neuanfangs wagen. Unter anderem ein sogenanntes Versöhnungsdorf.
Eine schwarz-weiße Kuh muht klagend in einem Bretterverschlag hinter einem säuberlich verputzten grauen Haus. Auf dem schmalen Dorfplatz nebenan sitzen Männer und Frauen schwatzend im Schatten. Die Feldarbeit ist getan, es ist später Nachmittag in Mbio, einem Dorf etwa 2 Autostunden von Kigali. Es sieht aus wie jedes andere Dorf im ländlichen Ruanda, aber nur auf den ersten Blick.
Ich habe am Völkermord an den Tutsi teilgenommen. Ich wohne hier, weil ich um Vergebung gebeten habe und mir wurde vergeben, dass ich meinem Land so untreu geworden bin.
Frederik ist heute Ortsvorsteher von Mbio, einem sogenannten Dorf der Versöhnung. Die Hilfsorganisation Prison Fellowship Rwanda hat es gegründet, eines von mittlerweile 8 im ganzen Land. Projektmanager Jean-Paul Nwari.
Wir haben beide Seiten zusammengebracht, die Überlebenden des Völkermordes und die Mörder, als Zeichen von praktischer Versöhnung. Ein Überlebender lebt Tür an Tür mit einer Person, die getötet hat, die am Mord seiner eigenen Familienmitglieder beteiligt war.
Einfach war das nicht am Anfang, sagt Jacqueline Mukamana. Die zierliche Frau in einem weißen traditionellen Kleid mit dazu passendem Kopfputz hat das Blutbad 1994 nur mit viel Glück überlebt.
Meine Familie war die erste, die hier in der Gegend getötet wurde. Aber ich war nicht zu Hause. An diesem Tag bin ich früh aufgewacht und in den Wald gegangen, um unsere Kühe zu holen. Als ich gegen 11 Uhr morgens zurückgekommen bin, lagen überall Leichen auf unserem Grundstück. Alles war voller Blut.
Irgendwie hat sie es geschafft, den schwer bewaffneten Killern zu entkommen und durch den Busch nach Burundi zu flüchten. Aber nach ihrer Rückkehr stand sie vor dem Nichts.
Nach dem Genozid war alles zerstört. Die Häuser und auch die Wirtschaft. Die Überlebenden und auch die Täter konnten nirgends bleiben. In unseren Dörfern haben wir sie bei der Landwirtschaft und der Viehhaltung unterstützt. Sie konnten sich so ein neues Leben aufbauen.
Erklärt Jean-Paul Nouari. Die Prison Fellowship hat auch psychologische Beratung geleistet beim Zusammentreffen von Opfern und Tätern. Jacqueline Mukamana hat den Mörder ihrer Familie erst nach fast 10 Jahren kennengelernt, als der seine Gefängnisstrafe abgesessen hatte.
Bevor die Täter freigelassen wurden, haben sie uns Briefe mit ihrem Geständnis geschickt und um Vergebung gebeten. Aber bei unserem ersten Treffen hatte ich Angst, dass sie uns auch töten würden. Wir hatten keine Hoffnung.
Auf der staubigen Straße spielt eine Horde lachender Kinder Fußball. Jacquelinas 4 sind dabei und die jüngsten von Frederic. Vor 25 Jahren wäre das undenkbar gewesen. Frederic hat auf Tutsis herabgesehen. Das hat man ihm schon in der Schule eingetrichtert.
Du lernst das ziemlich früh, vielleicht mit 10. Wir sind in der Überzeugung aufgewachsen, dass wir anders sind. Ich habe mal meinen Lehrer gefragt, wieso wir in der Klasse getrennt sitzen mussten. Und er hat geantwortet, die Tutsi haben versucht, uns zu beherrschen. Jeder soll sehen, wie weit sie heruntergekommen sind.
Überfälle auf Tutsis hat Frederic schon als Kind miterlebt. Morde, Diebstähle, Hetzreden. Später wird es schlimmer. Das Staatsradio Milcolin sendet lange vor dem Völkermord ununterbrochen Hassbotschaften.
An alle Kakerlaken, die uns zuhören. Ruanda gehört denen, die es verteidigen. Und ihr Kakerlaken seid keine Ruanda.
Gemeint waren die Tutsi und Frederic hat das geglaubt. Als das Flugzeug mit Ruandas Präsidenten an Bord abgeschossen und Tutsi-Rebellen die Schuld gegeben wird am 6. April 1994, schließt er sich den Mörderbanden an.
Was ich getan habe, war, ich war in einer Gruppe mit vielleicht 60 anderen. Wir haben 7 Leute irgendwo aufgestöbert und sie umgebracht.
Mehr will er dazu nicht sagen. 9 Jahre hat er für diese Morde im Gefängnis gesessen. Aber es hat lange gedauert, bis er seine Schuld akzeptiert hat.
Wie hätte ich die akzeptieren können? Ich wusste, dass ich im Recht war. Wenn nicht 2 Priester ins Gefängnis gekommen wären und uns erklärt hätten, wie falsch das war, hätten wir unseren Fehler nie erkannt. Wir hatten ja die Unterstützung der Regierung.
Die Aufklärung und Wiedereingliederung der Täter nach dem Ende ihrer Gefängnisstrafe ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Prison Fellowship, erklärt Jean-Paul Nouari.
Es ist nicht leicht, sie zu überzeugen. Aber mit unserer Methode der opferorientierten Justiz haben wir das bei vielen geschafft. Sie haben zugegeben, dass sie getötet haben und uns um Hilfe dabei gebeten, die Überlebenden zu treffen und um Vergebung zu bitten. Aber einfach war das nicht.
Mehr als 12.000 Täter haben sich mit den Überlebenden versöhnt, fügt er hinzu. Darunter auch Frederic. Er hat den Mord an seinen 7 Opfern gestanden, darunter auch Angehörige von Jacqueline, und sie dafür um Vergebung gebeten.
Nichts ist unmöglich, wenn jemand das tut. Wenn du auf Erden nicht vergibst, wird dir auch im Himmel nicht vergeben. Wenn jemand dir die Wahrheit sagt, vergibst du ihm.
Heute leben die beiden Familien friedlich als Nachbarn und werben auch in den umliegenden Dörfern für die Versöhnung von Tätern und Opfern. Jean-Paul Nouari.
Wir haben ein Wunder gesehen in Ruanda, dass die Überlebenden mit den Tätern zusammenkommen können, die ihren Ehepartner getötet haben. Ihre Kinder, ihre ganzen Familien.
Unity and Reconciliation, Einheit und Versöhnung. Ruanda hat diese beiden Ziele neben der Sicherheit zur zentralen Aufgabe der Regierung gemacht. Fidel Ndayisaba von der gleichnamigen Kommission, die dafür zuständig ist.
Because of the long time hatred.
Weil wir in Ruanda so lange Hass praktiziert und eine Ideologie des Genozids entwickelt haben, ist es 1994 zu dieser Tragödie gekommen. Es war notwendig, das Land nach seiner Befreiung wieder zu einen.
Das beginnt bereits in der Grundschule. Dutzende kreischende Schulkinder toben über den Pausenhof. In den höheren Klassen werden noch Abschlussarbeiten geschrieben. Die kleineren haben die Tests schon hinter sich und können spielen bis zu den Ferien. Am Zaun zur Straße steht, wie in vielen Schulen Kigalis, eine Gedenktafel mit mehr als 70 Namen darauf. Schüler, die während des Völkermordes niedergemetzelt wurden, weil sie Tutsis waren.
Wir lehren die Kinder, dass die alte Spaltung für uns Ruander, die unser Land weiter aussöhnen wollen, nicht mehr nötig ist. Sie basiert auf ethnischen Gruppen, die künstlich geschaffen wurden, die es gar nicht gibt.
Theophile Sebazungu ist Geschichtslehrer. Er bringt bereits Viertklässlern bei, dass alle Ruander eine Sprache sprechen, die gleichen Traditionen und Gebräuche haben und deshalb ein Volk sind.
Hutu, Tutsi und Twa waren im alten Ruanda soziale Klassen. Unsere Schüler wissen das. Erst die Kolonialherren haben aus ihren eigenen Interessen ethnische Gruppen daraus gemacht.
Und damit die Grundlage für den Hass gelegt, weil sie die Oberklasse, die Klasse der Reichen, die Tutsi, bevorzugt haben. Im Unterricht lernen die Kinder die Ursachen für den Horror, den ihre Eltern erlebt haben. Aber, so Theophile Sebazungu,
die Geschichte des Genozids zu lehren ist nicht leicht. Man kann die Eltern ja nicht daran hindern, ihren Kindern zu erzählen, was sie durchgemacht haben. Die Kinder sollen ihnen zwar zuhören, aber dann in der Schule Fragen stellen, damit ich erklären kann, wie das zu verstehen ist.
Gleichzeitig lernen auch die Erwachsenen in den Gedenkstätten im ganzen Land, bei den Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag des Völkermordes und durch Kunst, Musik und Theater. Fürchte dich nicht, mein Kind. Die klagende Stimme kommt aus dem Jenseits. Rosas Mutter ist ein Geist, getötet während des Völkermordes an den Tutsi. Ihr Baby hat sie weggegeben vor ihrem Tod an eine Hutu-Familie, damit es die Grausamkeiten überlebt.
Bevor deine Seele left your body, you passed me on to another, to survive this cruel, cruel world.
Rosa ist nach dem Genozid aufgewachsen. Ein blutbeflecktes Tuch ihrer Mutter, ihr einziges Andenken.
Are Hutus evil?
Sind Hutus böse? Ihre Frage ist provokativ im modernen, geeinten Ruanda. Aber Provokation ist nicht das Ziel ihres Stücks Generation 25, sagt Hope Aseda, die Chefin der Theatergruppe Mashirika.
Wir wollen als Künstler die Menschen zusammenbringen, weil wir wissen, was es bedeutet, wenn Künstler sich auf eine Seite schlagen. Während des Genozids hatten wir Musiker, die mit ihren Liedern zur Gewalt aufgestachelt haben. Mit unserer Musik wollen wir Frieden schaffen.
Die Proben für Generation 25 laufen auf Hochtouren im Obergeschoss eines kleinen Wohnhauses mitten in Kigali. Das Stück soll zuerst zu den Gedenkfeierlichkeiten für den Genozid aufgeführt werden und später auf einem Festival in Ruanda. Musiker, Tänzer, Schauspieler sind alle maximal 25 Jahre alt und kennen den Genozid nur aus Erzählungen.
I grew up in a government.
Ich bin unter einer Regierung aufgewachsen, die sich immer für Frieden und Versöhnung eingesetzt hat. Aber wenn du vom Völkermord hörst, denkst du, was ist da passiert? Warum ist es passiert? Du hast jede Menge Fragen.
Why did this happen? You have questions.
Genau wie die verwaiste Rosa, die Maya Musenga auf der Bühne spielt. Die jungen Leute stellen dar, was ihre Generation bewegt, die das Morden nicht selbst erlebt, das Trauma aber trotzdem geerbt hat. Sängerin Rosette Karimba.
We have a testimony of that young boy.
Wir haben diesen jungen Mann, der seinen Vater für tot gehalten hat. Aber in Wirklichkeit hat der sich irgendwo versteckt, weil er getötet hat. Der Junge fragt sich, was bin ich jetzt? Normal oder der Sohn eines Killers?
Ich habe diese Vorwürfe so satt, rappt ein anderer Sohn eines Täters zornig. Er will sich nicht schuldig fühlen für die Taten seines Vaters.
Stell dir vor, du bist in einer Täterfamilie geboren. Wie würdest du dich fühlen? Und dann ist da die Kämpferin. Sie hat so viel durchgemacht und hat es überstanden. In jeder Figur in dem Stück ist ein bisschen von mir. Ich kann sie verstehen und ich finde es gut, dass ich mich selbst in ihnen sehen kann.
Sagt Maya Musenga. Die Geschichten der Figuren sind echt. Sie stammen aus Archiven, Erzählungen, Zeugenaussagen. Die Inszenierung macht sie fühlbar für das Publikum, so Hope Aseda.
Manche Menschen haben Wunden und Kunst ist eine Therapie für sie, die man nicht in der Apotheke kaufen kann. Kunst kann eine zerrissene Gesellschaft heilen, ein kaputtes Zuhause, ein verletztes Selbst. Ich weiß, dass Kunst diese Macht hat.
Ruanda hat Bemerkenswertes geleistet bei der Aufarbeitung des Genozids und bei der Versöhnung seiner einst tief gespaltenen Bevölkerung. Aber auch nach 25 Jahren ist das noch nicht genug, sagt Fidel Ndayisaba von der Nationalen Kommission für Einigkeit und Versöhnung.
It is not something we would say.
Das ist nichts, über das man sagen könnte, du fängst damit an, ziehst es durch und dann ist die Sache erledigt. Das ist ein Prozess. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben, aber es muss erhalten werden. Wir Ruander können es uns einfach nicht leisten, in die alte Spaltung zurückzufallen.
Immerhin, über 92% der Bevölkerung in Ruanda sind nach den jüngsten Umfragen überzeugt, dass die nationale Aussöhnung gelungen ist. Und junge Menschen wie Maya Musenga sind fest entschlossen, dass alles, was man ihr über den Völkermord erzählt hat, Vergangenheit bleibt.
It is a monstrous story to listen to.
Es ist eine monströse Geschichte. Aber ich bin froh, dass jeder versucht, voranzukommen. Damit haben wir eine Grundlage, auf der wir aufbauen können. Es gibt Hoffnung. Ich für meinen Teil werde meinen Beitrag leisten. Sollte ich einmal Kinder haben, wird diese neue Generation nicht mit einer solchen Mentalität aufwachsen.
Keime der Hoffnung, 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda. Das war die Weltzeit für heute mit Katja Bigalke. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.